Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo zusammen.
Und Herr Pähler.
Der fehlt heute. Entschuldigt. Denn es geht heute um Kulturwandel und Innovation. Und zwar konkret im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie können ARD, ZDF und Co. attraktiv sein und nicht nur für die Bevölkerung, deren Medienkonsum nicht mehr nur aus Fernsehen und Hörfunk besteht, sondern auch für die, die was mit Medien machen wollen. Darum geht es in einem Praxisgespräch von den Mindspiration Days in Berlin und das hört ihr jetzt in einer Stunde was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das diskutierende Medienmagazin. Wir haben in dieser Woche unser kuscheliges Deutschlandfunk Nova Studio verlassen und sind zu Besuch bei den Kollegen der Deutschen Welle in Berlin. Das ist ja der Auslandssender Deutschlands und hier im Berliner Funkhaus finden heute und morgen die Mindspiration Days statt. Medienmacher sind hier, um sich mit Innovationen in den Medien zu beschäftigen und deswegen soll es jetzt hier in dieser Stunde ganz praxisnah zugehen. Und da wollen wir in dieser Stunde eine verdammt harte Nuss knacken, nämlich: Wie muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufstellen, um fit für die Zukunft zu sein? Oha, das kriegen wir gelöst in einer Stunde, ich bin ganz sicher. Und dass das nicht so ganz einfach ist, das macht doch der Titel unserer heutigen Diskussion deutlich. Noch zu retten, Kulturwandel und Innovation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Tja, aber wo liegt da die Herausforderung? Kommt ja zum einen von außen, Medienwandel, neue Technologien und sich ständig verändernde Ausspielwege auf der einen Seite, aber auch natürlich von innen. Es interessieren sich immer weniger Talente für eine Karriere, zum Beispiel bei den Landesrundfunkanstalten. Was müssen die Dinos der Medienbranche tun, um zu überleben? Wie können sie es schaffen, ein attraktives und auch relevantes Programm für alle Schichten der Bevölkerung zu bieten? Darüber wollen wir konstruktiv diskutieren und zwar mit unseren Gästen, die ich euch jetzt hier vorstellen kann. Fangen wir an mit Nadine Bilke. Bis vor einem Jahr war sie noch beim ZDF im Bereich Neue Medien für die Mediatheksplanung zuständig und ist jetzt Chefin von ZDF Neo. Herzlich willkommen, Nadine.
Hallo, vielen Dank.
Und Konrad Weber ist bei uns. Er ist Journalist und Digitalstratege beim Schweizer Radio und Fernsehen. Er hat ein Manifest vor ein paar Wochen veröffentlicht. Das zeigt, wie sich öffentlich-rechtliche Medienhäuser heute aufbauen und organisieren müssen, damit sie der digitalen Realität gerecht werden. Schön, dass du bei uns bist, Konrad.
Hallo und vielen Dank.
Und ich freue mich auch über den Besuch von Alina Fichter. Sie hat mal beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, spiegelt uns aber heute ein bisschen den Blick von außen, denn sie hat auch ganz andere mediale Stationen in ihrer Karriere gemacht, zum Schluss auch in der Chefredaktion von Zeit Online. Sie war auch im Silicon Valley, hat an der Stanford University ein Fellowship absolviert und hat dann gesagt, nö, ich mache jetzt ein Startup und begleitet den Deutschland-Start von NewsGuard. Das ist ein Browser-Plugin, welches einem warnt, wenn man Webseiten besucht, die für die Verbreitung von Fake News bekannt sind. Deswegen sage ich mal, welcome to the show.
Vielen Dank, schön wieder bei dir zu sein.
Ja, und nicht weit heute hatte es Barbara Massing. Sie ist nämlich die Verwaltungsdirektorin der Deutschen Welle, wo wir heute zu Gast sind im Rahmen der Mindspiration Days. Und deswegen sage ich auch nicht nur herzlich willkommen, sondern auch danke, dass wir hier sein dürfen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank.
Ich hatte ja versprochen, wir wollen heute vor allen Dingen auch konstruktiv diskutieren. Aber um die Ausgangslage auf den unterschiedlichen Ebenen ja sehr gut zu verstehen, wenn man jetzt über die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen spricht, da sollte auch mal schauen, woher jetzt eigentlich der Druck kommt, der da ist. Konrad, lass uns mal schauen. Du kommst ja vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz. Wie ist das? Was würdest du sagen? Welche Faktoren setzen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Druck?
Ja, mit Blick auf die Schweiz, glaube ich, da gibt es ein großes Thema, das vor allem im letzten Jahr ein sehr großes war. Wir hatten ja eine Abstimmung in der Schweiz, eine Volksentscheid, ob es uns überhaupt noch so in dieser Form geben soll oder nicht. Der wurde zum Glück aus meiner Sicht abgelehnt mit 73%. Also wir hatten eigentlich eine sehr, sehr große Bevölkerungsschicht nach wie vor hinter uns. Aber wir haben natürlich nicht gerade kleine Probleme. Im Gegenteil, es gibt den großen Medienwandel, den wir alle betreffen. Der ist auch in der Schweiz ein großes Thema. Wir haben abnehmende Werbeeinnahmen im Fernsehen, wo wir Werbung machen dürfen. Das ist ein großes Thema, also Gelddruck, finanzieller Druck und dann auch natürlich die Technologie, die sich verändert. Denn da haben wir weniger Probleme mit der linearen Reichweite, die zum Teil immer noch ziemlich hoch ist im Fernsehen und Hörfunk, aber wir haben dort eigentlich ein Generationenproblem, also dass wir vor allem eine überalterte Gesellschaft erreichen und bei den Jüngeren, und das sind eben nicht nur die Teenager, sondern unter 40, unter 50 zum Teil sogar schon, dort eigentlich das Problem haben, dass wir ganze Bevölkerungsschichten nicht mehr erreichen.
Und die Tatsache, dass du ja vor einigen Wochen ein Manifest dann veröffentlicht hast, was auch so eine Diskussion anregen möchte zum Veränderungsprozess des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zeigt ja auch so ein bisschen, das sind nicht Probleme, die es erst seit gestern gibt. Tut sich da insgesamt zu wenig beim Thema Wandel oder geht es zu langsam? Interessant, das einen Schweizer zu fragen, aber...
Wir können ja auch mal was selbst erfinden, wir Schweizer. Nein, mir liegt das Thema extrem auch persönlich sehr nahe. Ich bin jetzt seit 8 Jahren beim SRF tätig und habe mich schon seit jeher eigentlich für diese Verbindung zwischen Technologie und Inhalt dafür interessiert und hatte schon auch seit jeher das Gefühl, dass das eben zu wenig schnell vorwärts geht, dass sich das zu wenig schnell verändert, das Ganze auch. Und ich habe ein berufsbegleitendes Studium gemacht in Digital Management in London in den letzten 2 Jahren und eigentlich als Abschluss entstand diese Idee, man könnte doch mit einem Manifest vielleicht auch diese gesamte Diskussion ein bisschen stärker auch anstoßen. Ich habe dann verschiedene verbündete Kolleginnen und Kollegen auch in Deutschland gefunden, die da auch mitgedacht haben und gemeinsam ist das dann eigentlich entstanden. Es ging mir da eigentlich mehr darum, überhaupt mal eine Diskussion anzustoßen, was sich denn tatsächlich verändern müsste, damit wir auch in Zukunft eine Legitimation haben.
Und da schauen wir nachher nochmal drauf in Ruhe auf das Manifest. Alina Fichter, lass uns erstmal schauen nochmal so mit deinem Blick von außen. Was würdest du sagen? Was sind denn gerade so die drängendsten Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ich fand ja ganz interessant bei der Lektüre von Konrads Manifest, dass fast alle Punkte, ich glaube 14 Punkte sind es, ne? 15? 15 Punkte genauso auf die Verleger auch zutreffen. Ein sehr drängendes Problem hat Konrad gerade schon genannt, das ist die Frage der Distribution, also wie gelangen eigentlich die Inhalte zu den Menschen in der Zeit, in der sich das Mediennutzungsverhalten radikal verändert und zwar immer weiter verändert, das hört nie auf. Das heißt, wir können uns nicht ein Jahr lang Gedanken machen, Strategiepapier schreiben, das dann in der Schublade landet, dann kommen 3 Stempel drauf, ich überspitze mal ein bisschen. Und dann setzen wir es erst um, weil bis dahin hat sich das Mediennutzungsverhalten erneut geändert und es sind 3 neue Apps entstanden, Social-Media-Apps, die dann von den jüngeren Generationen wieder benutzt werden. Das heißt, das Tempo ist ja sehr hoch geworden.
Wenn man auch sagen muss, da ist dann aber der Unterschied zur Verlagswelt und öffentlich-rechtlichen. Es gibt einen sehr eng politisch vorgegebenen Rahmen, in dem man agieren kann. Das heißt, es dauert ja auch da gewisse, um neue Möglichkeiten zu schaffen, da kann man ja auch nicht ganz frei agieren. Das ist ja auch eine Herausforderung, die man da wahrscheinlich dann noch ergänzen kann. Aber was würdest du sagen, was sind jetzt gerade so die wichtigsten Dinge, die man so vielleicht, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk so aus eigener Kraft anpacken sollte?
Also ich glaube, dass vieles anfängt mit, wie man eigentlich denkt bei der Herangehensweise an Probleme. Direkt anknüpfend an das, was ich gerade schon gesagt habe. Es gibt so eine Denkschule im Silicon Valley und in Klammern, ich bin weit weg davon, das Silicon Valley zu glorifizieren. Die nennt sich exponentielles Denken. Das bedeutet, darunter liegt, dass die technologische Entwicklung so schnell geht, dass man nicht mehr in Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 denken kann, sondern jeder Schritt muss sich einmal um eine Potenz erhöhen, sodass man relativ schnell um den Mond laufen würde, zum Beispiel. Und so müsste man eigentlich denken, wenn man Medienangebote anpassen möchte, weil sich die technologischen Bedingungen einfach so schnell verändern. Oder das gilt übrigens für andere Branchen genauso. Man müsste dann als Autobauer sich nicht mehr überlegen, wie baut man ein schöneres Armaturenbrett, sondern sich überlegen, in 5 Jahren wird es sowieso mit Voice gesteuert, wie kann ich ein Auto eigentlich so bauen, dass es am besten mit Voice gesteuert werden kann. Und diese Art zu denken, die ist natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht noch ein bisschen schwerer zu etablieren. Du hast gerade gesagt, es gibt einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen und dann ist natürlich auch die Größe relevant. Also der Bayerische Rundfunk hat ungefähr 5.000 Mitarbeiter, Zeit Online 200. Das ist natürlich eine ganz andere Steuerung, die hinter sowas liegt.
Nadine Wilke, wie ist das eigentlich mit ZDF Neo? Ist das so eine Art Versuchslabor für neue Dinge, um die auszuprobieren, auch alles, was den Medienwandel angeht? Und wenn es dann dort gut läuft, kommt es vielleicht ins Hauptprogramm oder auch in die, sage ich schon mal, länger existierenden internen Strukturen?
Ja, ein bisschen ist das schon dran. Also NEO wird ja dieses Jahr schon 10 Jahre alt tatsächlich und ist ja damals schon gegründet worden, damit das ZDF weiterhin alle relevanten Teile der Bevölkerung erreicht. Also Medienwandel war ja damals durchaus schon Thema. Also die Digitalkanäle der Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch vor dem Hintergrund ins Leben gerufen worden. Und tatsächlich ist es so, dass wir inhaltlich immer wieder neue Dinge ausprobieren, neue Köpfe, neue Formate, neue Wege. Aber es ist in der Tat auch so, dass wir auch bei Distributionsfragen, auch bei Planungsstrategien, wie kann man lineare, nonlineare Planungsstrategien verbinden, also sei es jetzt alle Serien in Binge anzubieten, was ja im Jahr 2019 schon irgendwie fast normal ist, aber auch wie programmiere ich die und wie kreiere ich Formate so, dass ich über das lineare Programm, über die eigene Mediathek, über Drittplattformen wirklich das Optimale raushole aus einem Inhalt, aus einem Format für die Zielgruppe. Das ist schon was, worüber wir sehr nachdenken. Also wir sind bis hin zu der Frage, ob nicht so eine Planung in Zukunft auch mit Machine Learning funktionieren müsste, ja, und ob man nicht die ganze versammelte Expertise der Planer anders nutzen müsste, sozusagen auf das nächste Level heben müsste. Also wir brauchen die auf jeden Fall weiter, aber wie sieht das nächste Level davon aus, wenn wir so divers in so diversen Formaten und Kanälen denken wollen, ja? Und das sind Themen, die uns sehr stark beschäftigen, durchaus. Ist aber nicht so, als ob im Rest des Hauses da gar nichts passiert. Das wäre jetzt etwas vermessen, das so zu sagen. Ich habe ja auch lange in der Online-Abteilung gearbeitet und die ganze Plattformentwicklung und Empfehlungen und so zum Beispiel. Die technologische Expertise liegt zum Beispiel dort und da arbeiten wir auch entsprechend eng zusammen.
Wir haben ja schon gerade gehört, okay, die Herausforderungen kommen von innen und von außen. Aber wie ist denn da so deine Einschätzung? Womit beschäftigen sich öffentlich-rechtliche Sender tatsächlich in Sachen Wandel am meisten und womit sollten sie sich in Wirklichkeit beschäftigen?
Ganz schwierig. Ich finde es ohnehin so schwierig, das auf ein Thema zu konzentrieren. Also ich verstehe, dass es immer diesen Bedarf gibt, es zu vereinfachen. Da gibt es ja diese schönen Schlagwörter wie Content is King, Distribution is King Kong und sowas, ne? Da ist schon viel dran. Wir haben vielleicht zu viel immer an tolle Inhalte gedacht und sollten wir auf keinen Fall aufgeben. Das müssen wir weitermachen, weil das ist ja unser Auftrag und unser Alleinstellungsmerkmal. Aber Distribution war manchmal vielleicht auch so ein bisschen bäh oder so, ja. Da auch noch, wenn der Inhalt doch schon so toll ist, dann findet der schon allein sein Publikum. Und ich glaube, das ist definitiv vorbei, also da ist schon was dran. Gleichzeitig glaube ich, dass tatsächlich sowohl im Bereich Technologie, weil digitale Technologien, eben nicht Sendetechnologien, sind natürlich auch noch ein relativ neues Feld für Rundfunkhäuser, dass da ganz viel liegt. Und dann glaube ich tatsächlich auch, dass in den Fragen Veränderungsbereitschaft, aber auch wie kommunizieren wir, wie arbeiten wir zusammen, wie vernetzen wir uns, Stichwort auch so ein bisschen neues Führungsverständnis, neue Arten der Selbstverantwortung sozusagen auch von jedem Einzelnen, dass da auch ganz viel drin liegt. Weil wie nehme ich Geschwindigkeit auf, ja? Indem natürlich Einzelne in ihren Projekten viel Freiraum haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Und das geht, glaube ich, alles los auf allen Feldern. Könnte natürlich überall schneller gehen, sage ich mal, als Digitale. Das werde ich wahrscheinlich immer sagen.
Das nehme ich mal mit, ne? Dass das eine nicht ohne das andere geht. Das sollten wir nachher auf jeden Fall nochmal vertiefen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Barbara, ich glaube, du bist jetzt gut 5 Jahre in dem Job der Verwaltungsdirektorin hier bei der Deutschen Welle. Eigentlich müsste es ja Gestaltungsdirektorin sein, oder? Das ist ja mehr gestalten als verwalten. Aber wie ist das tatsächlich beim Thema Wandel? Was macht das Arbeitsleben, den Arbeitsalltag schwer? Also was sind da vielleicht Bremsen, wo es dann dazu führt, dass es dann doch nicht so schnell geht, wie man das manchmal vielleicht gerne hätte?
Das ist so wie das, was Nadine eben gesagt hat, für uns ein Thema, was uns extrem umtreibt natürlich, so wie alle anderen auch. Es sind ganz oft Hierarchien, Berichtswesen und ich weiß nicht was, die uns extrem das Leben erschweren, die Entscheidungen langwierig machen und wir versuchen halt ganz viele Dinge zu verändern von innen heraus. Also wir versuchen zum Beispiel, damit schneller Formate entwickelt werden können, haben wir ein Lab ins Leben gerufen, wo wir auch manchmal Themen vorgeben, also quasi oder Distributionskanäle vorgeben. Wir haben gesagt zum Beispiel, wir möchten gerne einen Pitch einen ganzen Tag im Lab zu dem Thema Sprachassistenten. Was fällt euch ein? Wir machen interdisziplinäre Teams, da kommen Leute aus Redaktionen, aus Distribution, aus Technik, aus Akademie, die einen völlig anderen Blick nochmal haben häufig, die Medienentwicklung bei uns machen, zusammen und versuchen eben Formate zu entwickeln, die wir zum Beispiel über Sprachassistenten anbieten können, weil wir davon ausgehen, dass es für uns ein wichtiger Verbreitungsweg sein wird im Bereich von Audio. Audio, was wir schon lange Zeit fast abgeschrieben hatten, so nach dem Motto, denn wir als Deutsche Welle haben ganz viel über Kurzwelle-Radio gemacht, war irgendwann klar, das hört auf. Also haben wir versucht, erst in Richtung FM-Formate zu gehen stärker. Und jetzt experimentieren wir eben rum mit Sprachassistenten und Podcasts. Wobei ich natürlich dazu auch sagen muss, wir haben es ein bisschen leichter als die anderen öffentlich-rechtlichen Inlandssender. Denn wir haben keine Beschränkungen auf eine Programmbegleitung im Online- und Social-Media-Bereich, sondern wir haben drei eigenständige Säulen, also Fernsehen, Hörfunk und Online-Social Media können wir machen, was wir wollen, also im Rahmen der Aufgabenplanung natürlich. Aber wir können viel freier experimentieren und das ist ein großer Vorteil, den wir versuchen zu heben. Versuchen wohlgemerkt oder eben auch über solche Sachen wie hier, dass wir in Mindspiration Day DW Minds ausgerufen haben, wo wir diese Vernetzung, von der du gesprochen hast, auch möglich machen wollen, weil jeder sonst in seinem Silo drin ist und irgendwie mit seinen Redaktionskollegen, Kolleginnen, Vertriebskollegen, Kolleginnen seinen Alltag bewältigt und wir müssen dafür sorgen, dass viel mehr die Ideen und die Köpfe zusammengebracht werden. Und das versuchen wir auf ganz vielen Ebenen, räumlich und so weiter.
Das glaube ich auf jeden Fall, das Thema interner Wissenstransfer ist glaube ich auch ganz essentiell, nehme ich auch mal mit auf die Liste jetzt für unser Gespräch. Wir sehen schon, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, die wir jetzt noch vertiefen können, aber vielleicht vorab noch mal eine Frage in die Runde. Über dieses Thema Wandel, wie muss sich öffentlich-rechtlicher Rundfunk verändern, neu aufstellen, was könnt ihr denn eigentlich so gar nicht mehr hören? Also worüber sollten wir nicht reden?
Was ich total hasse, ist diese Formulierung, da muss man die Leute mitnehmen. Weil ich finde, also mitnehmen geht irgendwie gar nicht. Wer eigentlich wen, wohin und womit und mit welchen Instrumenten. Ja? Also das Thema, was Barbara auch gerade eben gesagt hat, dieses wie kommunizieren wir, wie arbeiten wir zusammen, da nimmt man ja niemand mit. Klar muss vielleicht da mal ein Chef und eine Chefin jemanden schieben, vielleicht aber auch Kollegen untereinander. Und manchmal wird ein Chef oder eine Chefin aber auch, wird dann geschoben von jemandem, die weiter sind. Also so habe ich das zumindest erlebt. Und diese Unterschiedlichkeit der Geschwindigkeiten kann man ja positiv ausnutzen.
Nadine, mit dem Punkt hast du mich total abgeholt. Konrad hat auch noch einen Punkt.
Ja, ich glaube, vor allem, wenn es darum geht, den Nutzer wirklich ins Zentrum zu stellen, dann kann ich das fast nicht mehr hören, vor allem dann, wenn es eben darum geht, dass man sich dann trotzdem gegen Objektivierung, gegen Messbarkeit irgendwie wehrt, wenn es darum geht, dass man zum einen vielleicht sagt, ja, wir wollen uns an die Nutzer richten, aber dann in der anderen Sicht dann auch die Konsequenz davon leben müsste und vielleicht auch zu gewissen Dingen Nein sagen müsste, da habe ich so meine Mühe damit.
Mit Was mit Medien schauen wir uns heute an, wie sich die öffentlich-rechtliche Zukunft fit macht. Und deswegen sollten wir uns erstmal mal die Sicht der Zuschauer auch genauer anschauen, was die Art von Medienkonsum angeht, aber auch die Wege, wie wir Inhalte konsumieren oder wie Inhalte konsumiert werden. Und Konrad Weber, du hast ja gerade schon aus der Schweiz die No-Billag-Initiative dann auch kurz vorgestellt und geschildert. Auf einmal wird das ganze System in Frage gestellt. Hat das Schweizer Radio und Fernsehen am Zuschauer vorbeigesendet?
Ich glaube nicht vorbeigesendet, weil wir haben ja seit jeher gute Zahlen. Gerade auch im Fernsehen erreichen wir nach wie vor mit einzelnen Sendungen über 1 Million von Menschen. Das ist in der Schweiz eine sehr, sehr gute Zahl. Und trotzdem haben wir vielleicht zu lange zu wenig erklärt, was man macht und warum man das macht. Und auch erklärt, weshalb es uns am Ende auch braucht für die Demokratie. Ich glaube, genau dort hat sich dann eben auch die ganze Diskussion aufgeladen in der Abstimmung und im Vorfeld der Abstimmung. Und spannend war, dass es eigentlich zu Beginn sehr eng aussah, das Ganze, und wirklich nicht gut bestand um uns. Und als es dann, als dann plötzlich auch Künstler, Sportler, Musiker, Leute, die alle eigentlich auch abhängig sind von dieser ganzen Branche, von dieser Medienbranche, die auch eigentlich selbst gar nicht wahrgenommen werden würden, wenn es kein Radio, kein Fernsehen und so weiter mehr geben würde. Erst als das plötzlich geschah und da plötzlich auch einen gewissen Drive da irgendwie auch in die Debatte reinkam aus einer anderen Perspektive, erst dann begann es zu kippen und wurde dann eher klar, dass es eben abgelehnt wird.
Beim Thema Stichwort Demokratie, Barbara Messing, da können wir auch vielleicht mal profitieren, dass die Deutsche Welle ja den internationalen Blick hat und auch in Ländern natürlich tätig ist, wo es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Wie sehen denn in den Zielgebieten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk fehlt, die Medienlandschaften aus?
Sehr unterschiedlich. Zum Teil sind es natürlich zensierte Länder. Also wir berichten in Chinesisch für China, wir berichten in Farsi für den Iran, wir berichten in Arabisch, in ganz viele arabische Länder nach Ägypten und Länder, in denen einfach unabhängige Informationen nicht oder fast nicht zu bekommen sind. Und da zeigt es für uns, wie wichtig es ist, dass es Sender gibt, ausländische Sender, die Informationen zur Verfügung stellen können. Denn wir haben natürlich auch einen gewissen Schutz. Also Leute, die da vor Ort, Journalisten, Journalistinnen vor Ort, die berichten, können auch manche Themen einfach nicht ansprechen. Wir versuchen auch in beispielsweise Arabisch Themen zu setzen, die auch wehtun in den Gesellschaften, die Tabuthemen sind. Wir reden über Homosexualität, über Gleichberechtigung von Frauen, über Sex, also Sex vor der Ehe, außerhalb der Ehe, ich weiß nicht was. Das sind alles Themen, die wir auch in Diskussionen aufgreifen und die enorme Reaktionen hervorrufen und dann auch manchmal dazu führen, natürlich, dass es auch für unsere Kollegen ein bisschen enger wird und wir gucken müssen, was wir tun können, um die zu schützen. Aber das ist unser Verständnis. Und wir haben, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der hier immer wieder mal angeklungen ist, wir haben sehr stark an unserer Marke und der Positionierung unserer Marke gearbeitet, weil wir gesagt haben, wir können nicht nette Informationen aus Deutschland über Deutschland berichten, die komplett unrelevant sind für die Zielregion, sondern wir können auch deutsche Themen setzen, aber welche, die gesellschaftlich interessant sind, weil sie vielleicht auch Vergleiche setzen, dass Gedanken in Bewegung kommen, Arbeitnehmerrechte, ich weiß nicht was alles. Und wir haben sehr stark daran gearbeitet, dass wir als Marke sichtbar werden und eben für Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit stehen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Also wir müssen ja auch Evaluationsberichte vorlegen im Bundestag und hatten beispielsweise gerade bei dem Thema Glaubwürdigkeit von dem vorherigen Evaluationsbericht einen Wahnsinnsanstieg von, ich glaube, Anfang 80% auf 96% Glaubwürdigkeit. Das gibt es sonst selten sozusagen. Und da sind wir auch total stolz drauf. Das heißt aber natürlich auch ein sehr starker Anspruch an das, was wir tun. Dass wir da auch extrem aufpassen müssen, dass es eben faktenbasiert ist, dass es gegengecheckt ist, dass alle journalistischen Tugenden, die wir so haben und für uns in Anspruch nehmen, wir auch tatsächlich einlösen. Weil das ist das höchste Gut, was wir auch ganz leicht verlieren können.
Vielleicht noch eine Sache zu diesem Thema Glaubwürdigkeit. Ich glaube, es gibt ja auch so eine gefühlte Diskrepanz, die irgendwie jeder Facebook-Community-Manager eines öffentlich-rechtlichen Kanals, zumindest bei deutschem Publikum, ich weiß nicht, ob das international immer so auch so ist oder ob ihr da eher so Love-Storms bekommt, ja. Aber das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Die Diskussion wird ja in Deutschland auch geführt, ja. Und das ist jetzt echt nicht so flauschig da. Und dann sieht man aber die Umfragewerte, die du ja zu Recht erwähnt hast, mit der hohen Glaubwürdigkeit für öffentlich-rechtliche Sender. Und ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, wir haben keine Probleme oder so, aber ich finde, mal ins Positive gewandt, diese Glaubwürdigkeit, was Information angeht und auch diese Relevanz als Absender, ist ja auch ein positiver Schatz. Und dann muss es uns eben gelingen, den ins Digitale zu übersetzen.
Und die Frage ist dann halt auch, für wen man die Inhalte macht, ja, also für das bestehende Publikum, oder aber auch, müsste man sich da auch inhaltlich, ich habe beim Zielpublikum diverser aufstellen, also welche Ansprechhaltung oder welche Erwartungshaltung habt ihr da oder würdet ihr empfehlen?
Ehrlich gesagt, ich würde gerne zu Konrads Manifest noch einen Punkt hinzufügen, der mir wahnsinnig wichtig erscheint und der mir so ein bisschen fehlt in der Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch insgesamt in der Diskussion. Und zwar, es ist keine Frage, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle Menschen in Deutschland erreichen muss, beziehungsweise die Deutsche Welle sogar weltweit, weil der Rundfunkbeitrag gezahlt wird, beziehungsweise Steuermittel gegeben werden. Und wir reden viel über die Altersstruktur. Konrad, du hast das vorhin erwähnt, dass eure Zuschauer relativ alt sind. Ich glaube, Nadine, du weißt, wovon er spricht. Beim ZDF und ARD ist das ja genauso in den dritten Programmen. Worüber wir viel zu wenig sprechen, finde ich, ist, was ist eigentlich mit den Menschen, die sich von Medien abwenden? Also Eine total interessante Erfahrung jetzt beim Überprüfen von 150 Webseiten in Deutschland für NewsGuard war für mich zu sehen, dass zum Beispiel eine Website wie Epoch Times oder RT Deutsch oder andere mehr sehr, sehr, sehr stark geteilt werden. Die sind unter den 10 meistgeteilten Seiten in Deutschland. Und wenn man sich tiefer da eingräbt, was das eigentlich für alternative Wahrheiten sind, furchtbares Wort, oder alternative Fakten hieß es, ne? Dann ist das wirklich erschreckend. Und es gibt Menschen, die lesen nichts anderes. Und ich finde, wir müssen uns als Journalisten und ich finde auch speziell der öffentlich-rechtliche Rundfunk viel stärker die Frage stellen, wie erreichen wir diese Menschen mit Fakten oder wenn sie Fakten nicht hören wollen, wie erreichen wir diese Menschen, weil wir sonst im Land auseinanderfallen?
Die ersten, also ich glaube, die Lösung liegt, glaube ich, bei dem Problem nicht auf der Hand. Ich glaube, sonst wird da schon auch viel mehr passieren. Aber was sind vielleicht die ersten Schritte aus deiner Sicht hin zur Lösung?
Ich glaube, ein erster Schritt muss sein, miteinander zu reden. Also ein Punkt, der total wichtig ist insgesamt, glaube ich, im Journalismus und vor allem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der eben von allen Menschen finanziert wird. Man muss mit den Menschen reden. Und was es da für Formate oder Ideen oder Möglichkeiten gibt, darüber, glaube ich, müssen wir uns intensiv austauschen und darüber müssen wir intensiv nachdenken.
Einen Schritt davor. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt für diese ganze Diskussion. Soll man jetzt auf Facebook sein oder nicht? Oder ist es nicht auch schwierig, weil US-Konzern und wir wissen ja auch, wie die da, also letztlich ist eine Blackbox, was die mit ihren Algorithmen machen und das ist alles richtig. Ich glaube aber, dass diese kritische Balance und das Aktiv-Dasein halt so wichtig ist, genau aus diesem Grund, weil man ja nicht sagen kann, das ist jetzt ja ein relevanter Teil der Öffentlichkeit, auch wenn vielleicht eine kleine oder sagen wir schon, beunruhigend große Gruppe, da aber noch größer ist durch diese Teilung und auch innerhalb der Community teilen die sich ja sehr stark, ist es vielleicht nicht immer sehr schön und bequem da, aber ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, dann da auch hinzugehen, weil es ist ein relevanter Teil der Öffentlichkeit und ich finde es falsch, dann zu sagen, kann ich da hingehen, kann ich das verantworten? Kritischer Balanceakt ist es natürlich und ganz schwierig, aber ganz, ganz wichtig, da einfach zu sein, ja.
Vielleicht begonnen damit, dass man eben auch zuhören lernt. Also ich glaube, wir haben seit Jahrzehnten jetzt optimiert zu senden, zu uns mit Informationen irgendwie an die Leute zu wenden, das irgendwie so zu perfektionieren, dass es möglichst perfekt und schnell und direkt irgendwie an den Mann und die Frau kommt. Aber ich glaube, das Zuhören ging da tatsächlich sehr verloren oder vergessen auch ein bisschen und das manifestiert sich dann auch ein bisschen in diesem Glauben, dass das Social Media Communities oder so in erster Linie einfach mal ein neuer Distributionskanal sind und aber nicht wirklich verstanden wird, dass man dort ja eigentlich viel stärker auch eben in den Austausch treten müsste, um überhaupt über unsere großen Kanäle, die wir haben als Medienhäuser, auch einen Austausch stattfinden zu lassen. Ich glaube, da stehen wir tatsächlich noch sehr, sehr am Anfang.
Das ist auch was du eben sagtest, Nadine, das tut ja auch manchmal weh. Also ich meine, da ist natürlich ganz viel Unsinn, was da drin steht und ganz viel die berühmten Shitstorms, aber da sind auch ganz viele absolut richtige Rückmeldungen. Und das war natürlich was, wo Journalistinnen und Journalisten in der Regel überhaupt nicht dran gewöhnt waren. Also sie haben die Themen gesetzt, sie haben überlegt, was wichtig ist und haben das umgesetzt und das war es. In der Regel, dann gab es ein paar Hörerpost-Zusendungen oder Zuschauerschriften. Und diese unmittelbare Spiegelung, die über soziale Medien möglich sind, die muss man versuchen, in was Positives umzumünzen, um dann über den Dialog mit den Leuten Bindungen der Zuschauer, der User hinzukriegen und aber auch da nochmal zu gucken, welche Themen setzen wir eigentlich.
Nadine, ich würde jetzt gerne auch nochmal bei dir den Gedanken von eben aufgreifen, wo du schon angedeutet hast, naja, es kommt nicht nur auf die Inhalte an, kommt auch ein bisschen auf die Ausspielwege an, wie gestalten wir das Nutzererlebnis, aber auch, sind wir überhaupt intern bereit, uns zu verändern? Also so dieser Dreiklang. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen eintauchen, warum das eine nicht ohne das andere geht oder das andere nicht wichtiger ist als der andere Punkt.
Also ich glaube, dass es tatsächlich mittlerweile so ist, dass unsere Zuschauer sehr hohe Ansprüche an uns haben. Natürlich auch an die zunehmende Konkurrenz. Jetzt gucke ich als Neo gucken wir natürlich auch sehr stark auf Netflix, auf Amazon, die ja eben nicht nur im Fiction-Bereich, sondern tatsächlich mittlerweile teilweise auch im Doku-Bereich, wenn auch nach wie vor vor allem im Fiction-Bereich, da auch gewisse Standards setzen, was Usability und so weiter angeht. Und ich glaube tatsächlich, bin ich fest von überzeugt, auch wenn ich die richtigen Inhalte habe, wenn die Plattform nicht stimmt, werden die Nutzer das einfach heute nicht mehr annehmen. Da können die Inhalte noch so toll sein. Wenn das Ding schlecht zu bedienen ist, wenn es nicht performant ist, wenn die User Experience nicht stimmt, dann bringt das alles gar nichts. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Geduld, sich mit einer Plattform zu beschäftigen, wo nicht die ersten drei Inhalte interessant sind, die geht auch gegen null, weil ich ja auch woanders hingehen kann oder mir die Inhalte woanders holen kann. Und deshalb hat das ja so eine Wechselwirkung, was die Inhalte angeht. Und die tollen Inhalte, die auch zu den Zuschauern passen im besten Falle, die bekomme ich aber natürlich auch nur dann, wenn ich den Zuschauern begegne, wenn ich zuhöre, wenn ich angucke, was die mögen. Und das bedeutet natürlich schon, mich auch immer wieder auf Veränderungen einzulassen und mich immer wieder umzustellen. Deshalb hängt das alles so miteinander zusammen.
Es gibt ja auch gerade so einen kleinen Glaubenskrieg, der quer durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, nämlich bei der Frage, angenommen, man hat selber die perfekte Plattform geschaffen, veröffentlicht euch die Inhalte, aber sagt, wir gehen damit nicht extern auf andere Plattformen. Auf der einen Seite habe ich die Verpflichtung als öffentlich-rechtliches Angebot, dort mich auch aufzuhalten, wo die Nutzer sind, oder stärke ich nicht damit auch indirekt kommerzielle Unternehmen, wenn ich dort meine Inhalte zur Verfügung stelle? Vielleicht so eine kleine Anekdote, es gibt eine Jugendwelle, die einen sehr, sehr tollen Podcast hat, einen Jugendpodcast, der beschäftigt sich mit Rap und Politik, hat jemand vorgestellt, der Moderator, die hat ihre Spotify-App geöffnet, Namen eingegeben, nicht auffindbar und schon gesagt, existiert für mich nicht, weil die Person nur auf Spotify hört. Das ist natürlich dann für diesen jungen Programmmacher war das in dem Moment bitter. Wie stehst du dazu?
Schwierig. Also ich glaube, man kann es nicht ganz mit Schwarz oder Weiß beantworten. Ich finde die eigene Plattform wichtig. Ich glaube, wenn wir das aufgeben würden und den Vertriebsweg komplett rausgeben würden, würden wir auch den direkten Kontakt zu unseren Kunden rausgeben und das, was die eigentlich von uns wollen, mit denen nie im direkten Kontakt, sondern immer nur vermittelt herausfinden können, ja, und würden im Grunde ja die sämtlichen Daten auch Nutzungswegen unserer Kunden Dritter überlassen. Gleichzeitig gilt ja schon das, was ich auch über Facebook gesagt habe. Wenn die Leute da über Politik diskutieren, sollten wir da sein. Wenn die Leute auf YouTube zu bestimmten Themen Dinge suchen und diese Themen sind teilweise mega öffentlich-rechtlich, ich sag mal nur Klimapolitik oder sowas, ja, was da zurzeit ja passiert, ja, dann sollten wir da auch sein. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Abwägung. Ich würde jetzt momentan nicht mehr sagen, werft da alles drauf und schaltet die eigene Plattform ab. Aber ich würde immer sagen, Kooperation und auch die Verpflichtung als Öffentlich-Rechtlicher, die Inhalte zugänglich zu machen. Zum Beispiel ist ja ZDF auch mit Livestreams auf der ProSieben-Discovery-Plattform der Neuen vertreten und so. Das ist natürlich auch ein Stück Unternehmensgrundsatz, öffentlich-rechtliche Verfasstheit, auch zu sagen, unsere Programme sind da auch verfügbar, wo ihr seid. Ja?
Alina, wie siehst du das?
Ich durfte mich ja beim Bayerischen Rundfunk ein paar Jahre lang mit Distributionsthemen beschäftigen. Jetzt hätte ich fast gesagt herumschlagen. Aber es ist, finde ich, ein tolles Thema, weil es so wahnsinnig wichtig ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich bin ganz nah bei dir, Nadine, und würde dennoch etwas hinzufügen wollen. Und zwar gibt es immer mehr Inhalte. Ne? Du hast gerade von Netflix und Amazon gesprochen. Es kommen im nächsten Jahr nochmal 5 mehr auf den Markt. Bei Audioinhalten ist es so ähnlich. Auch wenn natürlich kein Podcast an was mit Medien ranreicht, ist ja klar. Das heißt, es gibt auch ein ganz großes Discovery-Problem. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, ihr müsst alle auf unsere Plattform kommen, man aber sieht, die Leute kommen da nicht hin, die eine gewisse Altersstruktur haben oder das teilt sich nicht nur nach dem Alter, sondern auch nach Gender und vielem anderen mehr auf. Da hat bei uns die Medien, ich sag bei uns, wenn ich vom Bayerischen Rundfunk spreche, noch immer die Medienforschung einen super Job gemacht und einfach gezeigt, dass die Zielgruppen sich sehr stark voneinander unterscheiden. Und ich glaube, dass Discovery so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, weil man ja auch die jungen Zielgruppen für die Marke gewinnen will. Das heißt, ich glaube, ich würde es ein klein bisschen radikaler noch sehen als Nadine und sagen, ja, unbedingt die Inhalte rausgeben, überall, wo die Leute sind.
Ich glaube, es ist auch meine Frage, für wen man es macht. Also Funk, jetzt das junge Angebot von ARD und ZDF, das ja sehr konsequent gemacht, also die nicht Marke vor Inhalt und eigene Plattform vor Inhalt, sondern man findet die Inhalte überall, auch als Formatmarken und darüber entdeckt man dann Funk. Und das hat ja in dem Fall für die Zielgruppe unter 30 auch schon sehr gut funktioniert. Also für mich ist ein bisschen die Frage, wann und wie ist vielleicht das Spillover auch in diese 30 bis 50 Jahre Altersklasse, die ja so mehr von 25 bis 49 ist ja so die Neo-Kern-Zielgruppe, für die wir entwickeln. Die sind noch ein bisschen anders unterwegs. Das kann natürlich aber auch kippen.
Also wir diskutieren die Frage im Moment gerade extrem breit, auch bei uns nochmals neu, obwohl ich immer wieder das Gefühl hatte, es sei eigentlich geklärt. Aber es ist, ich würde auch ein bisschen radikaler das Ganze noch sehen, und zwar ist es tatsächlich nicht ein Schwarz oder Weiß. Ich glaube, es ist ein, man muss beide Wege beschreiten und tatsächlich für verschiedene Zielgruppen vielleicht auch unterschiedliche Plattformen wählen. Aber wir gehen jetzt ein bisschen in diese Richtung, dass wir versuchen, auf den Drittplattformen das möglichst gut zu branden, auch sichtbar zu branden. Also nicht einfach mit Make the Logo Bigger, sondern einfach, dass es wirklich auch klar wird, dass das zu SRF gehört zum Beispiel. Aber umgekehrt auch versuchen wir die Commodity, also das, was eigentlich die Leute ja sich gewohnt sind von den anderen Plattformen, auch bei uns abzubilden, soweit es natürlich geht. Weil da versuchen wir auch nicht irgendwie Netflix zu kopieren oder so, das wäre auch gar nicht möglich.
Ihr hört Was mit Medien, das innovative Medienmagazin. Wir sind mittendrin in der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie er sich fit für die Zukunft machen kann. Und eben haben wir schon darüber gesprochen, wie das für Zuschauer gelingen kann. Jetzt wollen wir mal diskutieren, wie das auch für alle passieren kann, die was mit Medien machen. Alina, lass uns mal bei dir anfangen. Warum arbeitest du denn heute nicht mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Das ist eine gute Frage. Also ich war total gerne beim Bayerischen Rundfunk. Ich finde, das ist eine super tolle Landesrundfunkanstalt, die innovativ ganz weit vorne dran ist. Ich glaube, dass dieses Jahr in der Stanford einfach total transformativ für mich war. Und man bildet sich dann ja ein, dass man mal für ein Startup gearbeitet haben muss. Das mache ich heute. Das ist total toll. Und es bringt so wahnsinnig viel Bewegung irgendwie ins Denken und so, dass ich, glaube ich, ein bisschen schneller in dem Moment voranschreiten wollte. Aber das ist überhaupt keine Absage an den Bayerischen Rundfunk, weil der, wie gesagt, ganz toll ist. Da gibt es ganz viele innovative Nischen.
Ja, und ich glaube, das ist nämlich tatsächlich auch der Punkt, was du gesagt hast. Man muss mal für ein Startup gearbeitet haben. Das ist ja auch eine interessante Haltung, die darüber steckt. Das ist eher nicht, wahrscheinlich nicht gegenentscheidend, sondern für etwas anderes.
Genau.
Konrad, du hast im Vorgespräch gesagt, überspitzt könnte man sogar sagen, niemand will mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Das ist aber sehr zugespitzt, oder?
Das ist tatsächlich sehr zugespitzt. Wir sehen es im Moment, dass wir bei den publizistischen Jobs, also bei den journalistischen Jobs, nach wie vor sehr eine große Nachfrage haben, auch wenn wir diese Stellen ausschreiben. Aber umgekehrt, wenn es halt um die Bereiche geht, die wir eigentlich auch längerfristig aufbauen müssten, Datenanalyse, aber auch zum Beispiel Entwicklung, Design und so weiter, da haben wir tatsächlich Mühe. Da spielt der Markt auch ganz anders als im journalistischen Bereich. Und dort ist es extrem schwierig, neue, vor allem gerade auch jüngere Leute anzusprechen, die sich dann auch vielleicht bewusst für tiefere Marktlöhne, als sie sonst irgendwo haben, dafür entscheiden, zu uns zu kommen und bei uns diese Tätigkeit wahrzunehmen.
Frage ich mal tatsächlich auch Nadine und Barbara, wie ist denn das mit dem Nachwuchs? Jetzt auch vielleicht mal abgesehen vom Journalistischen, ist es einfach oder schwer, die Jobposition zu besetzen?
Es ist eigentlich so, wie Konrad gesagt hat, also im journalistischen Bereich ist es bei uns in der Regel ganz gut. Wir haben jetzt natürlich noch die Besonderheit, wir haben in 30 Sprachen Angebote, das heißt, da haben wir auch viele aus den Zielgebieten, dass Leute kommen. Aber wir haben beispielsweise ein Volontariat, was wir anbieten. Da haben sich dieses Jahr 2000 Leute beworben auf 12 Plätze. Und das war eine Steigerung von 50% der Bewerberzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Also da, glaube ich, auch da wieder eine starke Marke, die dafür auffällt, dass sie viel experimentiert, dass sie viel auf Facebook Live-Geschichten macht und ganz viel auch in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. In den anderen Bereichen, in den nicht-journalistischen, haben wir die gleichen Schwierigkeiten, wie die Konrad gesagt hat. Also Entwickler zu uns zu bekommen, können wir häufig bei den ganzen Salären, bei den ganzen Bezahlungen nicht wirklich mithalten. Wir haben auch Datenanalysten, ist auch eine große Baustelle gerade. Das heißt, was wir versuchen, das ist unsere einzige Chance, jenseits von Geld und manchmal auch von Sicherheit, denn wir haben auch nicht so viele Stellen, die wir tatsächlich dauerhaft vergeben können. Was wir versuchen, ist ganz stark auf Purpose zu setzen. Also wofür macht ihr das eigentlich hier bei uns? Und auf der anderen Seite mit Bereichen wie Flexibilität auch mit zu punkten. Das ist natürlich was in Startups viel eher gegeben ist. Aber was wir dann versuchen auch anzubieten, möglich zu machen, den Leuten möglichst passgenaue Arbeitszeiten, Arbeitsorte zu ermöglichen, die sie übereinander kriegen mit ihren sonstigen Lebensumständen. Und ein Beispiel für die Frage, den Purpose, der bei der Deutschen Welle ja sehr stark ist, zu transportieren, auch im Recruiting. Wir waren dann auf Entwicklermessen und haben irgendwie große Banner gemacht, Coding for Freedom. Und das hat irgendwie schon auch was bewirkt. Also als wir das nächste Jahr wieder da waren, waren viel, viel mehr Leute, die irgendwie erstens uns wiedererkannt haben, schon mal super haben Seite, und dann eben sich auch für uns interessiert haben. Also ich glaube, das ist der einzige Weg, ehrlich gesagt, uns so attraktiv zu machen, dass die Leute, obwohl wir nicht so viel Geld zahlen können, kommen wollen.
Jetzt ist ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ja so Strukturen, die sind schon ein paar Tage älter manchmal. Und da etwas zu verändern, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich frage mal so für Herrn Pähler, gibt es auch sowas wie Halbtags-Chefposten?
Hat es gegeben, habe ich ja lange Jahre gemacht, als ich meine erste Tochter hatte und die noch ganz klein war, habe ich in Teilzeit geführt mit meinem Kollegen zusammen, dem ich bis heute und auf alle Zeiten dankbar sein werde, denn immer wenn ich zurückkam aus meinen Elternzeiten, hat er mir alle Aufgaben wieder sofort vor die Füße gelegt und gesagt, du bist zuständig. Also ich glaube, es ist ganz viel Kommunikation und Vertrauen erforderlich, und wir möchten auch viel mehr diesen Rahmen auch noch ermöglichen. Ja, auf jeden Fall.
Was sind noch so Punkte? Was kann man konkret verändern? Oder wie versucht ihr das hier bei der Deutschen Welle, damit es dann auch attraktiver wird?
Also diesen Punkt, den ich eben hatte, Privatleben und Berufsleben möglichst gut in einen Hut zu bringen, versuchen wir wesentlich stärker möglich zu machen. Wir haben jetzt mobiles Arbeiten eingeführt, dass Leute auch von zu Hause arbeiten können. Das hört sich jetzt total banal an, ist aber in so einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen manchmal schwierig. Das muss man verhandeln mit Betriebsräten, mit Personalräten. Aber wir haben, glaube ich, eine gute Lösung gefunden. Wir führen jetzt Sabbatical ein, damit Leute auch eine Zeit lang einfach ganz raus können. Ich glaube, dass das für uns eine totale Bereicherung ist. Nicht nur, wenn Leute woanders arbeiten, sondern wenn sie auch auf Weltreise gehen. Die kommen wieder mit völlig anderen Eindrücken. Das ist großartig. Also das möchten wir auch viel mehr möglich machen, weil ich auch glaube, dass es die Bindung wesentlich stärker erhöht an den Arbeitgeber. Wie gesagt, ich habe 2 Kinder hier bekommen, bin raus, bin in Teilzeit gewesen. Ich werde der Welle immer dankbar sein und halt wesentlich stärkere Beziehungen haben, als vielleicht das normalerweise so der Fall wäre.
Ich glaube tatsächlich, ja, das Thema ist ganz wichtig. Also das merkt man, glaube ich, schon auch, obwohl ich ja sonst nicht so ein Fan bin, solche Sachen nach Alter zu differenzieren, aber dass das ein bisschen ein Generationsthema ist, dass Jüngere, die kommen, bei dieser Vereinbarkeit Beruf und Freizeit andere Ansprüche und Vorstellungen haben, auch weil es vielleicht andere Modelle von Rollenteilung gibt unter Eltern und so, was ich super finde. Was ich auch glaube, was wichtig ist, ist das Thema, was ich eben schon mal angedeutet habe, was ist es überhaupt für ein Job, den ich dann machen kann, inwieweit kann ich Verantwortung erstmal auch inhaltlicher Natur übernehmen. Es geht ja gar nicht zwangsläufig immer um hierarchisches Führen sozusagen in Teilzeit, sondern um inhaltlich Einfluss haben können, gestalten können, Strategie mitgestalten zu können. Und ich glaube, da kann man ganz viel machen und tatsächlich auch innerhalb einzelner Teams, weil ich manchmal auch feststelle, klar, ist immer toll, wenn sich der ganze Laden vom Kopf auf die Füße stellt und dann ist alles auf einmal ganz anders, aber so funktioniert es ja nicht, sondern ich kann ja als Teamleiter auch von einem kleineren Team oder ich kann in verschiedenen Verantwortungen, ich hatte da auch schon unterschiedliche Positionen im ZDF, kann ich ja mit meinem Team bestimmte Dinge gestalten. Da muss ich vielleicht nicht gleich irgendwie Scrum und agiles Arbeiten 100% einführen, aber das mal zu kennen und ein paar Methodiken davon vielleicht zu nutzen, einfach auch so in kleineren Teams oder so. Ich glaube, das kann sehr, sehr viel verändern und so einen Job auch viel, viel attraktiver machen, auch für Nachwuchs, weil die natürlich merken, was ist da für so ein Spirit, wie komme ich dahin, wie ist auch meine Rollenbeschreibung.
Ohne da jetzt groß die Spaßbremse spielen zu wollen, ich glaube, da sind wir tatsächlich.
Sei ruhig mal Spaßbremse, ist okay.
Viel, viel weiter hinten dran, weil ich sehe gerade bei uns zumindest, haben wir genau dort das Problem, wo eben jüngere Leute zu uns kommen und mit einer gewissen Sinnhaftigkeit eben auch etwas anpacken wollen, zumindest das einbringen möchten, was sie vielleicht mitbringen, wofür sie sogar vielleicht angestellt wurden. Und dann merken sie, Mist, ich werde ja dann doch irgendwie ausgebremst und es sprechen mir nochmal 3-4 andere Leute mit rein, die eigentlich von der Thematik wenig bis gar nichts irgendwie verstehen und mir dann eigentlich den Job irgendwie erschweren. Und ich glaube, genau dort die Leute zu halten und auch ihnen eine Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen, ich glaube, da haben wir extreme Mühen und ich nehme jetzt da mal alle mit uns ein als Öffentlich-Rechtliche, weil dann dort der Wunsch oder die dieser Drang, dass man eben tatsächlich etwas verändern kann, an einem anderen Ort vielleicht schneller umsetzbar ist und schneller sichtbar wird als in diesen wenige Tage historisch gewachsenen Strukturen.
Ich würde vielleicht noch eine Kleinigkeit hinzufügen wollen. Und zwar glaube ich, dass sich Karriere auch heute anders definiert. Nadine, du hast das so ein bisschen angesprochen. Es muss gar nicht unbedingt vertikal sein und man hat einen Job, in dem man Führungskraft von mindestens 200 Leuten ist oder so, sondern Entwicklungsmöglichkeit heißt ja auch, sich horizontal zu verändern. Und gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo sehr viele Menschen 20, 30 Jahre verbringen oder länger sogar, ist es, glaube ich, total wichtig, dass man als Mitarbeiter das Gefühl behält, sich entwickeln zu können. Und sei es eben auf der gleichen sozusagen Führungsebene oder nicht Führungsebene, wenn man neue Aufgaben anpacken kann und sich wichtig, also relevant fühlt für das Unternehmen.
Das Interessante ist, ja, das versuchen wir auch, das machen wir auch gerne möglich. Und dann haben wir aber immer wieder auch die Diskussion, ja, die hat aber doch überhaupt keine Ahnung davon. Es ist doch überhaupt gar nicht irgendwie der beste Experte in Wirtschaftsfragen. Wie kommt ihr denn jetzt auf die Idee, Person X da irgendwie als Leitung zu installieren? Und da glaube ich, da müssen wir auch sehr stark an dem Verständnis arbeiten bei der Frage, welches Mindset haben wir eigentlich, dass es nicht immer darum geht, dass es die besten Fachexperten sind, die dann die Führungskräfte werden müssen, sondern es ist eigentlich total super, wenn wir die Fachexperten haben, die die Fachverantwortung übernehmen und da dann aber auch sichtbar sind und nicht irgendwie dann unterhalb der Decke da oben irgendwie nicht mehr sichtbar sind und dann immer quasi die Obersten die Lorbeeren dafür einsammeln, sondern die Fachexperten müssen sichtbar werden, aber die müssen nicht immer die Führungskräfte sein, sondern ich brauche manchmal völlig andere Qualitäten und Skills, damit jemand gute Manager sind.
Also das würde ich ganz gerne noch mal kurz unterstreichen, weil ich meine, als ich zu Neo gekommen bin, hatte ich vielleicht von vielem Ahnung, aber definitiv nicht von linearer Programmplanung im Fernsehen. Und da war ich natürlich auf das Team komplett angewiesen und die haben da eine ganz lange Erfahrung und das ist super. Und wenn ein Chef alles schon wüsste, wofür bräuchte der denn noch sein Team? Das ist ein ganz komisches Verständnis, finde ich.
Ich würde gerne auch noch mal über den Faktor Diversity sprechen. Die Deutsche Welle, ich meine schon allein durch die Struktur im Vergleich zu anderen Redaktionen in Deutschland, unglaublich divers. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir reden jetzt mittlerweile schon sehr lange darüber, dass Redaktionen in Deutschland viel diverser aufgestellt sein müssen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist irgendwie aber immer noch eine Floskel. Klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber Wie steht ihr dazu? Wie kriegt man es hin, damit das am Ende doch vielleicht ein bisschen schneller geht? Und ja.
Also ich würde ja mal damit anfangen, den Begriff Diversität viel breiter zu definieren, als er bisher definiert ist. Das ist etwas, das mir im Silicon Valley wahnsinnig gut gefallen hat und nochmal in Klammern, ich bin weit davon entfernt, das Silicon Valley zu glorifizieren. Aber was mir total gefallen hat, ist, da ist Diversität nicht nur definiert als Menschen haben unterschiedliches Geschlecht oder Menschen haben eine unterschiedliche Hautfarbe, Sprache, Hintergrund und so weiter, sondern auch Menschen haben unterschiedlichen Persönlichkeitstypus. Zum Beispiel gibt es introvertierte und extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen arbeiten anders als extrovertierte Menschen. Und wenn wir, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, dafür sorgen wollen, dass jeder seine Ideen einbringen kann und dann in Konferenzen gehen, wo immer die Lautesten die meiste Redezeit abgreifen, dann haben die Introvertierten ein Problem und dann haben wir als Unternehmen ein Problem, weil wir die Ideen der Introvertierten nicht. Das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Mozilla hat deshalb zum Beispiel erstens Rekrutierungsteams eingeführt, wo nicht nur Männer und Frauen sind, sondern auch Introvertierte und Extrovertierte und viele Persönlichkeitsmerkmale, die sie für relevant erachten im Unternehmen mehr. Das heißt, es wird anders rekrutiert, erstens, und zweitens wird anders moderiert. Das heißt, in den Konferenzen sitzt jemand, der darauf achtet, dass jeder zu Wort kommen kann, wenn er möchte. Das heißt, ich würde einladen, Diversität sehr viel breiter zu definieren als bisher.
Ich würde vielleicht auf den noch aufbauen und zwar wirklich mit dem Punkt bei der Rekrutierung, dass man das halt auch wirklich objektivierbar macht, weil sehr oft war ja schon auch der Fall in den letzten Jahren, das ist ja nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen so, dass einfach der Chef oder die Chefin jemand eingestellt hat, den oder die er sowieso schon kannte oder als gut erachtet hat oder seinesgleichen sozusagen nochmal angestellt hat. Und ich glaube, wenn dort auch mehr Objektivierung reinkommt und das auch gewissermaßen trotzdem auch messbar wird, dann schrecken sehr viele, gerade auch Journalisten, zurück, weil sie dann das Gefühl haben, ja, ich kann nicht mehr selbst entscheiden und ich kann nicht mehr selbst prägen, was da jetzt dabei rauskommt. Und wir haben versucht, jetzt bei unseren Volontären, die wir auch neu rekrutiert haben, ganz bewusst eben mal nicht journalistisch vorgeprägte Leute zu nehmen, sondern sind rausgegangen an verschiedene Universitäten, Hochschulen und auch andernorts auf Messen und haben dort ganz bewusst nach Fachexperten gesucht, also Leute in der Pflege, Leute in der Medizinbranche, aus dem Umweltbereich oder so, die eigentlich sehr jungfräulich noch an den Journalismus kommen und jetzt bei uns journalistisch ausgebildet werden. Das hat auch intern sehr viele Diskussionen dazu geführt, ob das denn jetzt wirklich sinnvoll ist. Die wissen doch gar nicht, wie das funktioniert und so weiter. Aber ich glaube, das ist so ein erster Schritt, dass eben auch mal ein anderer Blick vielleicht dann auch hoffentlich reinkommt.
Was ich bei Neo beobachte, dass man vielleicht nur zu diesem Punkt divers, also was ja wirklich ganz viele verschiedene Dimensionen hat, ob jetzt Migrationshintergründe, sexuelle Orientierung oder was weiß ich, da muss man wirklich sich gut überlegen, wie man mit dem Begriff umgeht. Ich habe das Gefühl, da findet schon so ein Wandel statt in der Branche und Neo arbeitet ja viel auch mit jungen, unabhängigen Produktionsfirmen und die kommen ja über die Themen erstmal zu uns und zum Beispiel so eine Sendung wie jetzt von Shahak Shapira, das ist ein sehr diverses Team in vielerlei Hinsicht, hat aber keiner Diversität gescoutet, sondern das entstand so, weil er auch so arbeiten möchte und das macht mir so ein bisschen Hoffnung, das ist eigentlich das Schönste, wenn es über das Thema, über die Anliegen, über die Leute, die zusammenarbeiten wollen, so entsteht, ja.
Ich habe echt schon viele Impulse in unserer Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in einer Stunde was mit Medien mitgenommen. Am Ende würde ich gerne noch mit euch über ein Thema sprechen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, über Verzicht. Denn egal, wo man Platz für Neues schaffen möchte, muss man sich auch irgendwo trennen, denn die Ressourcen sind endlich. Sie werden nicht unbedingt breiter, im Gegenteil, man muss eher sparen. Wie geht ihr mit dem Thema Verzicht um? Was ist guter Verzicht? Was ist kein guter Verzicht? Und wie kann man vielleicht auch verzichten lernen?
Also wir mussten es lernen, denn das, was den öffentlich-rechtlichen Inlandsmedien droht, haben wir hinter uns. Wir hatten einen Budget-Cut von 15% und dann einfrieren auf der Summe für 16 Jahre. Das heißt, wir haben alle Tarifsteigerungen, egal was kam, alles aus diesem Etat stemmen müssen. Das heißt, wir haben ganz viel gelernt zu verzichten. Das tut total weh, denn das heißt auch, wir haben Kurzwelle abgeschafft, ganz viel. Wir haben komplettes deutsche Radioprogramm eingestellt. Das ist ja auch, hat ja auch was mit dem Kulturwandel zu tun. Die Leute, die das die ganze Zeit gemacht haben, haben plötzlich fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt, weil ihre Arbeit nicht mehr abgebildet wird. Das wird aber für uns, hat es eigentlich ein, ist es ein Appell, dass wir das immer weitermachen müssen. Selbst wenn es jetzt mal eine Zeit lang wieder mehr Geld gab, ich glaube, gerade mit Blick auf den Medienwandel wird es einfach, es ist unser eigener Anspruch, permanent zu überprüfen, was können wir weitermachen, inhaltlich, administrativ, technisch und was müssen wir auch sein lassen, weil wir es überhaupt gar nicht anders gestemmt kriegen. Also ja, Beispiel, wir haben jetzt das Radio für Afghanistan, werden wir einstellen, weil wir stärker in Richtung Social Media und Fernsehen gehen wollen. Das können wir auch nicht zahlen. Also mussten wir irgendwie das, was wir seit, weiß ich nicht, 40 Jahren gemacht haben, aufhören. Und das ist total schwer. Es ist total schwer und dann muss ich doch diesen Satz, dann müssen wir die Leute mitnehmen, tatsächlich. Weil wenn ich irgendwie 30 Jahre lang Radio gemacht habe und plötzlich soll ich Social Media machen, das ist echt ein Kulturhemmnis.
Ich finde dieses Beispiel am Schluss ganz schön, weil das zeigt, also im Grunde ist ja Verzicht auch immer mal ab von Sparauflagen, die das ZDF ja gerade in Sachen Personal natürlich auch hat, die dazukommen und die Nachwuchsprobleme jetzt auch nicht besser machen. Verzicht ist ja immer die Kehrseite von Innovation. Ich führe diese Gespräche bei uns in meinem Team, aber auch mit vielen Produzenten, die immer ganz viele neue, tolle Ideen haben. Und Neo hat ja den Anspruch, sich immer wieder neu zu erfinden. Gleichzeitig wollen natürlich aber immer alle die Sendung weitermachen. Und jetzt machen wir die nächste Staffel davon und die nächste, weil wir lieben es ja so sehr. Und dann sage ich immer, okay, wenn wir das jetzt mit jedem machen, dann kann ich mir ausrechnen, dann machen wir nächstes Jahr 0,0 Neues. Weil dann ist das Jahresbudget komplett dafür aufgebraucht, weil das verdoppelt sich ja nicht jedes Jahr. Und insofern würde ich mal so versuchen oder versuche es auch immer wieder dazu einzuladen, dass Verzicht ja die Chance auf die neue Herangehensweise ist, auf das neue Format, auf den neuen Inhalt, auf den neuen Kanal. Und das natürlich ist bei einem, auch da sind Persönlichkeiten sehr unterschiedlich und wir brauchen sie beide. Die einen, die sehen sich sehr nach Stabilität und die anderen finden das super und springen auf jedes Neue auf. Ne? Und in der Mischung wird so ein Team dann ja hoffentlich stark und schafft sowohl den Verzicht als auch die Innovation.
Verzichtsplanung ist bei uns aktuell ein Riesenthema, ein tägliches Thema eigentlich auch, weil tatsächlich die Werbeeinnahmen im Fernsehbereich bei uns nochmal drastisch zurückgegangen sind im letzten, wie aber jetzt schon im aktuellen Jahr. Und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt schnellstmöglichst eigentlich Geld finden müssen, um überhaupt das machen zu können, was wir aktuell noch machen. Und darin ist eigentlich der Ausbau noch gar nicht eingebaut, also der Ausbau im Digitalen oder neue innovative Ideen. Und ich glaube, dort geht es tatsächlich nur, wenn wir mit einem Ausbau auch einen Abbau mitnehmen. Und das hat mit einem Kulturwandel zu tun. Aber ich glaube, es hat eben auch mit diesem Umdenken damit zu tun, dass es nicht einfach immer nur Geld da ist, wie man das halt vielleicht in Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Jahren immer kannte, sondern dass da tatsächlich sich auch in jedem einzelnen Kopf bei uns im Haus sich etwas verändern muss.
Wir haben jetzt über Verzicht gesprochen, vor allem aufgrund eines Sparzwangs, ne? Es gibt aber noch andere Gründe zu verzichten, zum Beispiel, weil Dinge nicht funktionieren. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Art des Verzichts. Und ich glaube, da dateninformiert vorzugehen, also genau zu gucken, was funktioniert eigentlich und warum, ist total hilfreich. Und dann auch so eine Art von, ich finde Scheiterkultur klingt furchtbar, ich würde gerne sagen Lernkultur zu schaffen, wo man sieht, hey, das funktioniert so noch nicht, warum eigentlich, sich das genau anzugucken. Du magst den Begriff Nutzerzentriertheit nicht, ich sage ihn trotzdem. Ich glaube, sehr nutzerzentriert vorzugehen und zu gucken, was müssen wir eigentlich verändern, damit das richtig, richtig, richtig gut wird.
Ich mag ihn nur dann nicht, wenn er nicht konsequent umgesetzt ist und da bin ich sehr bei dir.
Alina macht das natürlich total konsequent.
Ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle an Alina Fichter, Journalistin, die derzeit beim Startup NewsGuard arbeitet, an Barbara Massing, an Konrad Weber vom Schweizer Radio und Fernsehen und Nadine Bilke von ZDF Neo. Das war eine Stunde was mit Medien von den Mindspiration Days in Berlin. Uns gibt es rund um die Uhr als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und die Premiere der neuen Folge von eurem Medienmagazin gibt es dann live im Radio bei Deutschlandfunk Nova. Immer donnerstags 20 bis 21 Uhr. Mein Name ist Daniel Fiene. Herr Pähler ist beim nächsten Mal wieder mit am Start. Muss er nicht mehr verzichten. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.